Es ist Samstag, der 2. Juli.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns bewegt, was interessiert uns, was umtreibt uns, was ist wichtig, worüber müssen wir sprechen. Und ich freue mich, dass er da ist. Er ist Autor, Comedian, Showrunner, unter anderem von Pastewka, Kreumann, Eichwald, MdB. Stefan Stuckmann ist da. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich möchte gleich an dieser Stelle Transparenzoffensive sagen. Ich bin auf Mallorca. Ich bin einer der wenigen Deutschen, die es tatsächlich geschafft haben. Und war am Hamburger Flughafen am Donnerstagmorgen und bin dank Ryanair Priority direkt durch die Fastlane mit Handgepäck. Und es hatte schon so ein bisschen One-Moment-in-Time-Feeling, weil man weiß ja, auf deutschen Flughäfen ist derzeit die Hölle los. Was ich allerdings nicht mehr wusste, ist, dass in Ryanair-Fliegern Richtung Mallorca dann doch Menschen sind, mit denen ich im Laufe des Jahres eher weniger zu tun habe. Also es haben sich wirklich, das ist unglaublich, mein Freund Markus und ich saßen in der Maschine ganz vorne und drumherum irgendwas zwischen, also Szenen zwischen, ich würde mal sagen, Gehege, Mad Max 2 und 3 unter Ballermann. Also es war wirklich, also jetzt weiß ich auch, warum der Puff auf Mallorca gebrannt hat. Also es war atemberaubend. Hast du ähnliche Reiseerfahrungen beizusteuern?
Gerade gestern. Ich wollte gerade sagen, es ist schwer, dieser Erfahrung oder diesem Gefühl gerade aus dem Weg zu gehen. Ich bin gestern mit dem ICE zurückgefahren von Düsseldorf nach Berlin.
Ja.
Und hatte so wie immer gerade irgendwie 80 Minuten Verspätung und wurde von diesem Reservierungsalgorithmus im Abteil, also diesem kleinen 6er Abteil platziert.
Ja. Ach, oh.
Das habe ich sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Und das war tatsächlich annähernd traumatisch, weil ich vergessen hatte, wie eng das ist. Also es waren auch noch zwei, drei Leute dabei, die dann gerade aus den USA kamen, also Berge an Koffern dabei hatten.
Ja.
Wir mussten jeweils aufstehen und dann so aneinander vorbeischieben, wenn jemand nach draußen wollte, aufs Klo. Dann gab es irgendwann so eine Maskendiskussion, weil sie so auf dem, also wir hatten die Tür auf, einfach um das
ja.
Man kann ja in dem ICE kann man eh nicht lüften. Ne? Das heißt, wir haben die Tür zum Gang aufgelassen, um wenigstens irgendwie atmen zu können. Dann waren irgendwann so eine Maskengegnerfamilie, die im Flur gespielt hat. So, und die Mutter war definitiv krank. Ich weiß nicht, ob es Corona war, aber sie hat die ganze Zeit gehustet.
Ach,
bis sie dann irgendwann aufgestanden hat, so, Entschuldigung, könnten Sie sich eine Maske anziehen? So. Ja, und es war natürlich sofort irgendwie Schreierei. Und
das dann, auch noch. Aber das war im Grunde genommen dann ja wirklich ein sehr komprimiertes Deutschland, was du da mitbekommen hast. Ne? Also so ein bisschen Transportchaos plus Maskendiskussion, da war ja alles drin. Gerade für jemanden wie dich, der ja nun Deutschland in Humor verpackt und dann wieder spiegelt für ein breites Publikum, muss das doch auch sehr inspirierend gewesen sein.
Absolut, auch super konzentriert. Also dann, das Interessante war eigentlich danach, ne? Weil also irgend so ein schwieriger Typ, der mir dann androht, mir irgendwie die Zähne einzuschlagen oder so.
Das auch?
Das war dann der Typ auf dem Flur. Ne? So, aber der hat dann irgendwann gemerkt, das kann er hier nicht machen, weil es sind zu viele Zeugen dabei. So, und dann ist er gegangen, hat sich natürlich keine Maske angezogen. Aber der Moment danach war dann interessant, weil dann saßen wir wieder zu sechs allein in unserem Abteil und mussten das natürlich irgendwie verarbeiten. Mhm. Und ich war natürlich irgendwie der komische Typ, der jetzt irgendwie laut geworden ist oder auch was gesagt hat. Und das war dann interessant, wie sich die Diskussion in diesem Abteil entspannt hat, ne? Weil wir waren zu sechst und es stellt sich dann raus, okay, einer war so ganz klar auf meiner Seite, auch so ein jemand, der jetzt den man sofort irgendwie hinsetzen konnte mit Christian Drosten, alle wären sich einig, kein Problem.
Ja.
Dann ein Maskengegner, der dann auch direkt anfing, über Karl Lauterbach zu lästern und meinte so, ey, wie kann man diesen Schwachkopf, diesen furchtbaren Menschen zum Minister machen und so weiter.
Ja.
Und sich halt auch nicht hat impfen lassen, sich dann von dem anderen, der war Mediziner, hat erklären lassen, wie die Impfung funktioniert.
Das ist ja wie so eine Runde Lanz, da hätte jetzt eigentlich nur noch einer gefehlt, der sagt, ich habe mit dem Dalai Lama mal darüber gesprochen und wo erwische ich dich gerade, Stefan?
Absolut. Ja? Und dann der Rest, drei Hedonisten, die einfach so irgendwo dazwischen so changierten.
Das war ich. Ich saß auch mit dem.
Die so, ja, schon geimpft, aber er hat auch keinen Bock mehr auf Maske. Und ja, ich fliege jetzt eh weiter nach Thailand, da ist es ganz anders. Ja. Und ja, ich komme gerade aus Texas, da war das so. Und
okay.
Es lag mir noch im Herzen, das Thema Flugscham anzusprechen, habe ich dann nicht gemacht.
Oh,
aber
ja.
Ich war knietief drin im Deutschland 2022.
Ja, schön, wenn man das in komprimierter Form kriegt. Aber ich bin auch der Ansicht, bevor wir jetzt gleich in das erste Thema einstarten, dass es dem Journalismus allgemein aber wirklich besser täte, wenn Journalisten und Journalistinnen häufiger mal Regionalexpress und so fahren würden. Du kriegst natürlich einfach wirklich einen schönen Abgleich mit anderen Realitäten außerhalb der, wie man so schön sagt, Berliner Blase. Also ich würde jetzt nicht immer empfehlen, mit einem Ryanair-Flieger nach Mallorca zu fliegen, weil das ist dann auch ein bisschen sehr viel Realität. Aber so eine schöne Fahrt im ICE 6er Abteil, merkt man, kann ja durchaus nochmal ein, ja, ist eine gewisse Form von Empirie, da kann man lange von zehren.
Total, total. Das sagt man ja auch oft über Politiker, ne, oder Politikerinnen. Wobei ich glaube, die machen das ja absurd oft, wenn man, die kriegen ja alle eine Bahncard 100 dazu und sitzen, die meisten sitzen auf den Zügen. Aber ich wundere mich eigentlich, weil, also gerade nach meiner Erfahrung gestern wieder, wenn ich Politikerin wäre, würde ich danach, glaube ich, aufhören. Oder mit jeder Zugfahrt wird mein Zweifel an der Möglichkeit, den Möglichkeiten dieses Jobs weiter ins Negative gehen.
Die Schlagzeile des Tages.
Beziehungsweise des Wochenendes, denn am Sonntag wird er tatsächlich 60, die Rheinische Post jubelt. Der Superstar wird 60, Tom Cruise ist ein bisschen unheimlich. Er ist erfolgreicher denn je, doch obwohl man ihn schon so lange kennt und viel über ihn zu wissen meint, bleibt der Hollywood-Star vielen ein Rätsel. Ja, und die Conclusio nicht nur dieses Artikels in der Rheinischen Post ist, der Mann ist einfach zu perfekt. Er sieht zu perfekt aus für seine, nicht nur für seine 60 Jahre, denn er wirkt ja tatsächlich nahezu alterslos. Woran das liegen kann, da gibt es nun die unterschiedlichsten Spekulationen oder auch Belege. Aber der Mann ist, finde ich auch, ein wenig unheimlich. Nichtsdestotrotz jetzt gerade vermutlich in der erfolgreichsten Phase seiner Karriere. Also Top Gun, Maverick spielt ein Höllengeld ein, ist einer der 50 erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Es ist wohl so, dass er es jetzt geschafft hat, also Maverick, ein Einspielergebnis von $1 Milliarde bereits erzielt zu haben, beziehungsweise jetzt schon überstiegen zu haben. Und ich weiß nicht, wie empfindest du gegenüber Tom Cruise, auch jetzt in der Phase seines Lebens, seiner Karriere?
Ich finde es erstaunlich, also diese Wendung, die er genommen hat, weil wenn man so, ich denke, so 15, 20 Jahre zurückdenkt, war ja erstmal Scientology ein viel, viel größeres Thema als jetzt. Mhm. Und er galt als viel schlechterer Schauspieler. Also ich finde, vor 15, 20 Jahren war es tatsächlich eine kontroverse These zu sagen, das ist ein sehr guter Schauspieler, weil ja einfach alle gesagt haben, so, ach Quatsch, das ist...
Wobei Magnolia ist von 2000, ne? Also Jerry Maguire, Oscar-Nominierung, genau. 96, Magnolia 2000, Oscar-Nominierung. Zu der Zeit müsste ja eigentlich dann schon mal der ein oder andere sich da eine feste Meinung gebildet haben, dass er vielleicht doch gar nicht so schlecht ist.
Genau, aber das war ja auch ein Arthouse-Film, ne? Den haben viele nicht gesehen. Also wenn man dann irgendwie so mit der Tante gesprochen hat oder einfach irgendwie, ich weiß noch so, als ich glaube, das war 2002, da habe ich studiert und hatte an der Volkshochschule in Köln so einen Drehbuchkurs.
Ja.
Und da war Magnolia schon draußen, da war immer das Beispiel, was man anbringen konnte. Nee, guckt euch mal Magnolia an, das ist super. Mhm. Und das hatte dann niemand gesehen, ne? Ja. Außer so die zwei Filmfreaks neben den anderen acht Hausfrauen und Handwerkern im Kurs, die einfach mal einen Action-Movie schreiben wollten und deswegen diesen Drehbuchkurs gebucht haben. Okay. Und das ist interessant, also natürlich, da sieht man so, Qualität setzt sich nach wie, also auch das Bewusstsein dafür, dass der einfach sehr, sehr viel kann als Schauspieler, hat sich dann doch irgendwann durchgesetzt. Auf der anderen Weise ist es natürlich interessant, dass jetzt in der Zeit, die woker ist als jede Zeit zuvor, dieses Scientology-Thema gar keine Rolle mehr spielt. Und das hat, glaube ich, wahnsinnig viel damit zu tun, dass er selber extrem professionell damit ist, sein öffentliches Image zu shapen. Mhm. Und wahrscheinlich auch eine krasse Maschine hinter sich hat. So.
Ja.
Weil all diese Infos so, die sind ja verfügbar. Ich habe jetzt, als ich den Text gelesen, als du mir das geschickt hast, musste ich nochmal so denken, es gab diesen Paul Haggis-Artikel von vor, ich glaube auch schon 10 Jahren im New Yorker, der ja auch bei Scientology war,
genau,
da auch so ein bisschen Rückenwind für seine eigene Regiekarriere geholt hat und dann aber irgendwann ausgestiegen ist. Und diese New Yorker-Artikel sind so interessante Anekdoten, die so en passant über Tom Cruise drin sind, dass er zum Beispiel, Tom Cruise kommt an und hat irgendwie zwei Motorräder und der Scientology-Chef hat ein Motorrad, was irgendwie komplett, weiß ich, lila verchromt ist, und der sagt dann so einem anderen Scientology-Mitglied, was frisch dabei ist, der sich irgendwie gut mit Motorrad auskennt, so, hier, das hätte ich gerne auch, machst du mir das?
So. Ach so.
Diese zwei Motorräder für Tom Cruise komplett zusammen auseinanderschrauben, jedes einzelne Teil irgendwie vernickeln, verchromen, sonst was, ist wieder zusammenschrauben und kriegt zum Schluss noch nicht mal Geld dafür. Tom Cruise sagt, cool, danke, und fährt damit weg.
Ah, okay, das passt ja insofern gar nicht so zu dem, was ja unter anderem auch die Rheinische Post zitiert, das aber wiederum wahnsinnig freundlich zu jedem einzelnen Mitglied ist. Jedes einzelne Teammitglied am Set wird mit Handschlag begrüßt. Er denkt offensichtlich an alles zu Geburtstagen von Teammitgliedern. Gibt es auch noch über Jahre hinweg Kuchen irgendwie geschickt oder so. Also da ist schon, du hast richtig gesagt, da ist jemand natürlich auch sehr, sehr erfolgreich darin, sein Image nach außen zu shapen, aber auch nach innen, also als freundlicher, professioneller Mensch zu gelten. Und es gibt ja nur relativ selten Brüche. Also es gab ja irgendwie diese Tonmitschnitte, diese Dokumente beim Dreh von, ich glaube, Mission Impossible 7 war es, als Menschen sich nicht an die Corona-Maßnahmen gehalten haben, wo er dann einmal wirklich komplett ausgeflippt ist. Wobei man auch vielleicht im Nachhinein gar nicht mehr genau weiß, ist es vielleicht auch absichtlich geleakt worden, um da irgendwie auch nochmal sich dann auch da, also darzustellen oder den Charakter zu zeichnen, da als jemand, der da auch sehr, sehr professionell arbeitet. Und ja, ab und zu mal vielleicht mal ein gezielt eingesetztes Bild von Emotionalität ist ja mitunter auch nicht so verkehrt, wenn man eh als Roboter gilt.
Ja, ja, das stimmt. Ich meine, gerade wenn man diese Kuchenanekdote liest, das wirkt ja schon fast psychopathisch, einfach weil es so eine übersteigerte Perfektion ist. Ne?
Ja.
Ja, ich musste, als ich das gelesen habe, es gab mal so ein, ich glaube auch ewig vor 15 Jahren im Spiegel ein Interview mit dem ehemaligen Telefonisten von Hitler. Und dann im Gespräch gemerkt, das war jetzt nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen, so.
Ja.
Und dann kam irgendwann die Frage, wie war denn Hitler als Chef? Und die Antwort war tatsächlich so, sehr nett, hat immer an meinen Geburtstag gedacht und zum Geburtstag der Frau immer Pralinen.
Fantastisch. So, bitte, also man darf halt eben auch über Hitler nicht immer nur meckern. Als Chef war er hervorragend. Das finde ich ja sowieso in der Begegnung mit Prominenten gibt es ja immer wieder mal dieses positive Zeugnis, was Prominenten ausgestellt wird, wenn sie nur freundlich zu einem selber gewesen sind. Ich erinnere mich immer noch an den ehemaligen Gastrokritiker Heinz Hormann, der bei, ich glaube, Grill den Hensler oder so in der Jury dabei war oder Koch Arena damals. Und dann ging es um Trump und dann sagte er, ja, ich finde den gut, weil der mich gegrüßt hat. Und man denkt, ja, das ja, ist, manchmal ist es so einfach.
So ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Ne? Ich habe das oft mitgekriegt auf so Drehs von der Heute-Show, wenn ich dann so mit Lutz van der Horst oder so mitgehe und dann sieht man irgendwie, dann redet man mit Bürgern und die finden so, Karl Lauterbach, ich kann ihn nicht leiden, so ein Arschloch. Und dann kommt der um die Ecke und gibt einfach nur die Hand. Und dann gibt es natürlich welche, die sind unbeirrbar, aber so, ich würde sagen, 3/4 der Leute sagen, ja, ist ja doch ganz nett.
Ja,
also, interessant. Politisch schwierig, aber doch ein ganz netter Typ. So, ja, nahbar.
Ja.
Okay, und dann fangen jetzt an, drüber nachzudenken. Und denken, okay, wenn jetzt solche Leute die Möglichkeit haben, wirklich 80 Millionen Leute zu Hause zu besuchen, dann wäre das natürlich jetzt das Ding. Dann könnte Karl Lauterbach Kanzler werden.
Aber dass Karl Lauterbach die Hand gegeben hat, das war aber auch ein bitterer Ausrutscher von ihm. Das kann er eigentlich, da war er nicht ganz er selbst.
Blattgold.
Doku über Jan Ullrich, was einer kann. Die SZ hat einen Text von Holger Gerz in der Wochenendbeilage und die ARD-Doku Being Jan Ullrich besticht durch Gründlichkeit und Exklusiveindrücke über einen Sportler, der nicht auf den Ruhm vorbereitet war, den sein Talent heraufbeschwor. Ja, das Jan Ullrich all the way, jetzt gerade zum 25-jährigen Jubiläum seines Toursieges 1997, rückt Jan Ullrich wieder ganz stark in den Fokus. Es gibt einen Podcast und es gibt eben diese sehr, sehr spannende Doku. Und ich als jemand, der sich eigentlich grundsätzlich nie großartig mit der Tour de France beschäftigt hat und sich aus naheliegenden Gründen natürlich dann irgendwann auch komplett abgewandt hat, nehme trotzdem zur Kenntnis, dass das wohl sehr, sehr spannend sein muss, dass man sehr viel über Jan Ullrich erfährt. Und am Ende lieben wir alle natürlich diese Aufstiegs- und Fallgeschichten. Und da ist Jan Ullrich natürlich eigentlich ein Premium-Beispiel dafür, wie sowas laufen kann.
Ja. Ja, ich glaube, es ist eigentlich an der Zeit, ihn einzureihen in so alte Prominentenfälle, die man heute menschlicher betrachten sollte als damals. Ne? Also jetzt, man könnte auch über Britney Spears reden, die natürlich da weniger eigene Schuld mit reingebracht hat als Jan Ullrich. Aber
hat auch so ein paar Bergetappen hinter sich, ne? Berg- und Taletappen.
Absolut, ja. Ich habe, als ich das jetzt gelesen habe, dass diese Doku kam, musste ich dran denken, es gibt diesen alten Film, also kurz bevor, wann war dieser Doping-Skandal? 2006 oder 2007, ne?
In der Tour de France? Eigentlich jedes Jahr, ne? Gefühlt jedes Jahr, aber...
Genau, aber es gab ja dieses eine Jahr, wo es explodiert ist, ne? Wo dann, ich glaube, wird jetzt abgebrochen oder was. Und ich glaube, es 2-3 Jahre davor gab es diesen Film von Pepe Dankwart, Höllentour.
Ja, stimmt.
Also ein Dokumentarfilm, Kinofilm über die Tour de France, der ein ganz toller Film ist und eigentlich so der letzte große, naive Blick auf diesen Radsport. Also kurz bevor allen klar wurde, okay, das stinkt alles zum Himmel. Und da gab es diese eine Stelle, wo, ich glaube, es war Erik Zabel, über Jan Ullrich sagt so, Jan ist einfach ein Phänomen, der wird immer besser sein. Du kannst, also wir können alle nicht schlafen und Jan steht morgens auf, der gewinnt trotzdem. So. Und dann später, als diese ganze Dopinglawine losging und Jan Ullrich dann da saß und natürlich nicht zugegeben hat, dass er gedopt hat, er hat ja diesen Satz gesagt, so, ich habe nicht betrogen. Und jetzt im Nachhinein ist es semantisch so interessant, weil natürlich, jetzt weiß man, alle haben gedopt. Und er hat es so gemeint, so von wegen, ich habe nicht gedopt, weil ich war ja trotzdem besser und alle haben gedopt, deswegen musste ich mitmachen. Und ich habe nur deswegen nicht betrogen, weil es haben ja alle betrogen. Deswegen ist quasi, sind alle mit dem gleichen Handicap quasi gestartet.
Ja, aber diese Logik erschließt sich mir tatsächlich auch. Ne? Also ich vergleiche das immer ein bisschen mit der Formel 1. Da ist ja immer die Kombination aus Fahrer und Team / Techniker. So, jetzt hast du auf der anderen Seite bei der Tour de France, du hast den Fahrer, dessen individuelle Qualitäten natürlich erstmal schon mal den Unterschied machen, plus Team, in dem Falle eher Mediziner. Mhm. So, und wenn die gut miteinander arbeiten, dann gewinnt am Ende ja trotzdem immer der Beste plus das beste Team.
Ja.
Also das erscheint mir auf Grundlage dessen, dass es alles natürlich grundfalsch ist im medizinischen Sinne, aber am Ende gewinnt natürlich trotzdem der Beste oder die Besten. Insofern ist diese Logik von Ulrich natürlich total schlüssig. Es ist halt leider nur ein verheerendes Signal an die Jugend, die ja irgendwann anfangen, dass man denen sagt, du musst ab einem gewissen Punkt dann Arzneimittel nehmen, um auf den höchsten Level zu kommen. Deswegen kann man sowas natürlich niemals durchwinken und sagen, ja, dann macht doch einfach alle. Am Ende gewinnt ja doch wieder der Beste.
Ja.
Ist halt ein bisschen schade, weil der Sport ist ja absolut beeindruckend, also der Radsport. Ich meine, jeder, der mal, wenn ich mit meinem Rad irgendwie nur zur Dove Elbe fahre und da ist eine kleine Steigung, dann verfluche ich schon alles um mich herum.
Ja.
Und die Vorstellung, du hast da irgendwelche Bergetappen oder ich hatte es irgendwie heute noch bei Radio 1, also wir sprechen heute am Freitag, bei Radio 1 gehört Kerstin Hermes, Julia Menger, liebe Grüße an dieser Stelle, sprachen auch über die Tour de France und sprachen dann auch über Etappen. Zum Beispiel die Bergetappe ist ja der Klassiker, ja. Da kann sich jeder irgendwie was drunter vorstellen, aber es gibt zum Beispiel auch Etappen, die über Kopfsteinpflaster gehen. Wenn ich mir das vorstelle, das alleine ist für mich schon die absolute Horrorvision.
Ja.
Fürchterlich.
Ja. Ja, und lass mich das kurz eigentlich, ich will jetzt nicht als Doping-Apologet hier in deinem Podcast vereben. Was ich eigentlich meinte, heute weiß man ja, die Schuld ist eigentlich gleichmäßig verteilt, ne, weil alle gedopt haben. Und ich finde dann so interessant darauf, was hat man als Gesellschaft oder auch als, was haben die Medien Leuten zugestanden für eine Comeback-Story? Und dann das interessante Vergleich zum Beispiel Erik Zabel, der natürlich viel größerer Sympathieträger ist, auch viel geübter oder viel mehr natürliches Talent mitbringt, sich zu verkaufen. Und der natürlich im Vergleich zu Ulrich auch für sich viel früher hingestellt hat und alles zugegeben hat. Ne?
Genau.
Ich glaube, Jan Ulrich leugnet, glaube ich, bis heute, dass er, ich bin mir nicht ganz sicher, aber Erik Zabel war auf jeden Fall, war smart genug, sofort zu sagen, so hier, ich habe Scheiße.
Genau.
Hat aber so die eigentliche Schuld des Dopens ist eigentlich bei allen gleich groß. So.
Mhm.
Und da kann man jetzt aber drauf gucken, so okay, manchen haben wir komplett verziehen, manche sind längst rehabilitiert und Jan Ulrich, der natürlich, das wird man, glaube ich, in dieser Doku sehen, natürlich auch irgendwie viel mehr menschlichen Ballast mitgebracht hat und viel ungeübter damit war, irgendwie sich zu verkaufen und auch psychologisch mehr daran gelitten hat, diesen Ruhm zu verarbeiten, der ist komplett daran gescheitert und liegt eigentlich bis heute irgendwie am Boden. Und ich glaube tatsächlich, ist es jetzt im Jahr 2020 ist es Zeit, da einen milderen Blick drauf zu werfen und nicht das Doping zu entschuldigen und nicht diese Branche jetzt quasi komplett zu rehabilitieren, aber zu sagen so, okay, der ist nicht nur Täter, sondern ist zum bestimmten Prozentsatz auch Opfer.
Ja, klar, genau. Du musst ja mit all dem umgehen können in diesem Umfeld, in dem diese Dinge dann so normal sind. Und du startest ja nicht der Regel ein und sagst so, ich fange jetzt morgen an zu dopen und mach das, sondern das sind ja alles schleichende Prozesse. Also so wie dieses Gift in deinen Körper schleichend wandert, wandert natürlich auch dieser gesamte Habitus dieser Branche ja irgendwann in dich hinein. Und dann kannst du irgendwann ja auch die Trennlinie gar nicht mehr ziehen. Und was die Außendarstellung angeht, muss man sowas natürlich können oder man muss es lernen. Und im Falle von Jan Ulrich war es ihm offensichtlich nie wirklich gegeben. Auch im Umgang, wie du richtig sagst, mit den eigenen Vergehen. Also nur scheibchenweise das zugeben, was sowieso schon bekannt gewesen ist. Und das ist halt in der Öffentlichkeit immer schwierig. Du kannst halt auf vollständige Rehabilitation nicht hoffen, bis du nicht auch vollständig geständig gewesen bist. Mhm. Zumindest ist es bei vielen so.
Ja, ja, total.
Und,
es kommt ja dazu, also man neigt ja auch dazu, also sowohl bei den sozialen Medien wie auch in den Medien selber so ein bisschen so ein binäres Weltbild zu haben. Ne? Also jemand ist immer ganz gut oder ganz schlecht.
Genau.
Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen weg, sondern Menschen eher als komplexe Figuren zu sehen.
Das ist eine wunderbare Überleitung zur nächsten komplexen Figur.
Entzauberte Scheinriesen.
Gespräch über Stepan Bandera. Botschafter Melnik provoziert erneut mit Äußerungen über ukrainischen Nationalisten. Das schreibt der Spiegel. Ukraine-Botschafter Melnik macht aus seiner Verehrung für den Nationalisten Stepan Bandera keinen Hehl. Nun wurde er in einem Interview mit judenfeindlichen Aussagen Banderas konfrontiert. Ja, André Melnik, gefürchtet nicht nur von der deutschen Bundesregierung und von Frank-Walter Steinmeier, hat bei Thilo Jung gesessen, hat sich mit ihm unterhalten und wie das so häufig bei Thilo Jung ist, wenn da Menschen sitzen, irgendwann sind die Hosen dann also auf Kniehöhe oder ganz unten auf Knöchelhöhe. Und natürlich wurde André Melnik auch angesprochen auf den ukrainischen Nationalisten, der im Zweiten Weltkrieg zeitweilig mit der Wehrmacht zusammengearbeitet hat und später dann in Sachsenhausen gelandet ist und vom KGB ermordet wurde. Er ist in Teilen der Westukraine, gilt er als eine Art Nationalheld. Aber viele Ukrainer und Ukrainerinnen sehen ihn sehr kritisch, denn er ist Antisemit und soll angeblich, ich kenne die Belege nicht, aber seine Truppen sollen hunderttausende Juden ermordet haben. Und eben dieser Bandera ist eine Figur, von der Melnik bis heute es nicht geschafft hat, sich von ihm zu distanzieren, ist auch verweigert. Auch 2015 hat er einen Kranz niedergelegt zu Ehren Banderas. Und tja, wie gehen wir jetzt mit jemandem wie Melnik um? Ein Name, der dann trendete bei Twitter,
ja,
weil das natürlich nicht so recht zusammenpassen will. Du hast einerseits diesen André Melnik, der die deutsche Bundesregierung antreibt, der Ukraine zügig Waffen und schwere Waffen zu liefern und ist auch gefeiert für seinen harschen Ton, weil er so herrlich undiplomatisch ist. Und auf der anderen Seite verehrt dieser Mann einen Nationalisten, einen Faschisten, möglicherweise einen Massenmörder, wie Thilo Jung ja auch sagt. Melnik verwehrt sich dagegen und sagt, es gibt keine Belege. Und da sind wir jetzt genau in diesem Bereich, dass eine Person komplex ist.
Ja. Nee, absolut. Also historisch ist es ja nicht unser beider Fachgebiet, aber das scheint ja unumstritten zu sein, dass dieser Mann Faschist war. Insofern glaube ich, da muss man gar nicht drüber reden, dass das von Melnik die falsche Haltung ist und die falsche Position. Jetzt geht das natürlich insgesamt unserem Wunsch nach klaren Heldenfiguren, läuft es zuwider. Auf der anderen Seite jetzt, ich als Drehbuchautor sage immer, okay, toll, so wird es eine komplexe Figur.
Ja.
Obwohl ich klar sagen kann, dass das natürlich eindeutig die falsche Haltung ist, ist natürlich psychologisch interessant, weil man, glaube ich, nachvollziehen kann, wie er da hinkommt. Ne?
Ja.
Also als Sohn eines Landes, dem immer wieder die nationale Identität abgesprochen wurde und die Daseinsberechtigung abgesprochen wurde. Ein Land, was also dementsprechend immer auf der Suche war nach Symbolfiguren, die es damit nutzen kann, eine Idee von der Ukraine aufzubauen. Ne? Und sich dann in dem Fall jetzt einen falschen Mann mit aufs Podest gestellt hat.
Ja.
Und jetzt in einem Moment, wo quasi das eigene Land angegriffen wird von Russland und Putin unter dieser fadenscheinigen Begründung, hier seid alles Faschisten, jetzt quasi von dem eigenen Denkfehler abzurücken und den eigenen schwarzen Fleck oder den eigenen blinden Fleck zu erkennen, ich kann mir vorstellen, warum das für ihn schwierig ist. Es ist natürlich trotzdem falsch, aber es ist psychologisch interessant.
Ja, total. Und genau, es ist eine komplexe Figur und diese psychologische Genese, diesen Weg kann man ja durchaus auch mitgehen. Und verstehen, wo das Ganze herkommt. Jetzt wird halt interessant zu sehen, was dann daraus erwächst. Also das ist natürlich manchen dann auch ein beliebtes Vehikel, um zu sagen, ja siehst du, jetzt müssen wir uns langsam mal auch von der Ukraine abwenden. Wir haben auch unsere eigenen Probleme und wir können die ja auch nicht unterstützen, weil siehe da, jemand wie Melnik, so sind die doch alle. So, das gibt, jeder nutzt das ja für sich, so wie es gerade passt. Der ukrainische Außenminister hat sich von Melnik ja jetzt auch schon distanziert, beziehungsweise von den Aussagen. Aber ich finde es schon spannend, weil es so typisch ist. Ne? Es gibt halt eben nicht dieses Schwarz und weiß. Die Figuren sind komplex und es kann ja jemand grundsätzlich eine falsche Person verehren und falsche Überzeugungen haben und trotzdem in der anderen Sache komplett richtig liegen und unterstützenswert sein. Da gibt es ja nun auch genügend andere, auch historische Beispiele. Was lernen wir als Gesellschaft daraus?
Was wir gerade schon gesagt haben, ich glaube, man muss sich dran gewöhnen, Leute weniger in einer binären Welt zu sehen. Also entweder hopp oder top. Was natürlich nicht heißt, dass man keine Fragen mehr stellen muss. Also gerade André Melnik, der natürlich auch, ich kann es total nachvollziehen, an seiner Stelle würde ich, glaube ich, in der Regel genauso handeln und mit der gleichen Wut in die Debatte gehen. Aber natürlich mit jemand, der in 80% der anderen Themen mit so einer klaren Kante diskutiert, muss natürlich jetzt sich auch gefallen lassen, sich diese Frage immer wieder gestellt zu kriegen. So, ne? Und ich glaube, die sollte man ihm auch stellen, einfach weil das ein wichtiges Thema ist, was quasi seine eigene Diskussionsposition auf Dauer auch unterminieren wird.
Ist jetzt Melnik in der Situation, in der Schröder mit Putin ist, dass jetzt Melnik einfach jeden Tag aufgefordert wird, sich doch jetzt endlich von Bandera zu distanzieren? Können wir uns darauf verlassen, dass das jetzt kommt?
Ah, tragisch, weil er wird deutlich schlechter bezahlt, glaube ich, als Schröder dafür.
Das ist richtig.
Das hat mich überrascht.
Öffentlicher Nahverkehr. 21 Millionen Menschen kaufen im Juni 9-Euro-Ticket. Das berichtet die Zeit. Im ersten Monat hat das 9-Euro-Ticket die Erwartung der Verkehrsunternehmen übertroffen. Zugleich wurden in vielen deutschen Städten weniger Staus registriert. Also können wir doch jetzt nach einem Monat dieses kleine Zwischenfazit ziehen, dass zumindest das 9-Euro-Ticket ein Erfolg ist, oder?
Absolut. Also das Interessante, das war ja kein Geheimnis, ne? Also es gibt ja genug Versuche in anderen Ländern, es gibt tausende Studien dazu, wie man die Verkehrswende in den Griff kriegt oder wie man die überhaupt in die Gänge kriegt. Deswegen ist, glaube ich, wer da ein bisschen aufgepasst hat, wundert sich kein bisschen darüber, dass das jetzt so gut läuft.
Mhm.
Auf der anderen Seite ist es natürlich interessant, also du fährst ja, glaube ich, auch sehr viel Zug und ich bin vor Corona sehr, sehr viel Zug gefahren, dann 2 Jahre gar nicht und fange jetzt gerade viel wieder an und das 9-Euro-Ticket war für mich jetzt auch Grund, öfter mal einen Regionalzug zu nehmen.
Mhm.
Und es ist schon interessant, wie, also ich habe weil ich immer schon viel Bahn fahre. Ich habe die Bahn immer verteidigt, aber es ist sehr interessant, wie sichtbar das gerade ist, wie sehr dieses System am Limit ist und wie sehr das gerade ächzt. Also jetzt gerade in den Sommermonaten, glaube ich, noch mal mehr und zu Corona-Zeit, weil viele Leute ausfallen, weil dank des 9-Euro-Tickets mehr Leute Bahn fahren. Aber man merkt schon so, okay, da ist ein enormer Investitionsrückstau.
Ja, vielleicht ist dann diese Situation aber dann auch gut geeignet dafür, so deutlich auf dieses Problem hinzuweisen, dass dann wirklich was passiert. Also Verkehrsminister Volker Wissing ist ja nicht nur eifrig darin, das Tempolimit zu verhindern, Klammer auf, thank God, Klammer zu, sondern er will natürlich jetzt auch das Thema Schiene sich auf seine Fahnen schreiben. Und da kann man natürlich erstmal nur sagen, viel Glück an dieser Stelle. Das wird sicherlich nicht einfach, aber wie kaputt gespart das ganze System Bahn ist, das sieht man natürlich überdeutlich. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, erstmal auf der Oberfläche ist, wenn das doch ein so erhöhtes Fahrgastaufkommen gibt, wieso man dann teilweise echt nur so Bahnen schickt, wo nur so 3 Waggons sind. Aber klar, wenn du kein Personal hast, also du kannst die Dinger ja nicht leer irgendwie losschicken ohne Leute. Ja. Bordrestaurant ist mittlerweile ja auch eher wie so eine Art Serviervorschlag. Also da ist dann meistens niemand mehr. Das ist schon interessant, aber dieses 9-Euro-Ticket ist natürlich grundsätzlich eine gute Idee. Auch mal schauen, was daraus so erwächst, ob in Zukunft vielleicht der ÖPNV tatsächlich dann auch günstiger wird, denn es wird ja scheinbar angenommen. Mhm. Die Frage ist halt nur, inwieweit ist es attraktiv oder eine werbliche Maßnahme, wenn du als bisheriger Nichtbenutzer des ÖPNV und des Regionalexpresses dann dahin kommst, oben an der Bahnsteigkante es proppevoll ist, die ersten schon auf die Gleise fallen, weil sich da alles nach oben schiebt und die Dinger übervoll sind, ob man dann in Zukunft sagt, das will ich jetzt immer wieder haben.
Ja. Ich glaube, man muss auch abwarten, weil jetzt mischt sich natürlich einiges zusammen. Ne? Es mischen sich super viel so Ferien, Wochenendausflüge, Erfahrungen zusammen mit Leuten, die jetzt tatsächlich das erste Mal in der Stadt das Auto stehen lassen und die U-Bahn nehmen. Also zumindest für mich waren das komplett unterschiedliche Erfahrungen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass jetzt innerhalb von Berlin zum Beispiel, oder ich war jetzt viel in Köln und Düsseldorf, dass da das Straßenbahnnetz, das U-Bahnnetz, das Busnetz ins Ächzen gerät, ne? Weil ich glaube, das läuft ganz gut. Da kann man natürlich immer mehr machen, aber ich stehe jetzt nicht so früh auf wie manche Handwerker, aber ich hatte nicht den Eindruck, okay, dass da so viel im Argen liegt, wie zum Beispiel in der Regionalbahn, ne? Ja. Andererseits zum Beispiel, ich muss oft zwischen Düsseldorf und Köln umherfahren. Mhm. Normalerweise habe ich eine Bahncard 50, dann kaufe ich mir einfach ein normales Ticket für ein ICE, weil mit Bahncard 50 ist es tatsächlich billiger als der normale Nahverkehr, was auch schon absurd ist. Steig in Düsseldorf in den ICE, 25 Minuten später in Köln geht die Tür auf und ich bin angenehm angekommen.
Ja.
Und jetzt mit dem 9-Euro-Ticket war ich geizig, dachte, ich habe ja schon bezahlt, nehme ich eine Regionalbahn. Und es war eine Katastrophe. Ich habe es 5-6 Mal gemacht. Das Schlimmste war, einmal habe ich 90 Minuten gebraucht, weil irgendwo was...
Das ist ja eigentlich nur 30 Minuten, ne? Düsseldorf-Köln sind ungefähr 30 Minuten, oder?
Mit der Regionalbahn sind es 40. Das ist auch schon so längst. Also wenn man jetzt so Leute, die sich mit Stadtplanung, Geografie auskennen, erzählt so Köln, Düsseldorf, für die ist es ja die gleiche Stadt, das ist die gleiche Metropolregion. Ja. Wenn man Tokio drüber legt, wenn man Los Angeles drüber legt, dann ist so, ey, was, es ist das Gleiche, komm.
Ja.
So. Deswegen, das sollte eigentlich, sind 35 Kilometer, die Strecke darf eigentlich nicht länger dauern, auch mit einer S-Bahn als 25 Minuten.
Ja, stimmt.
Na, aber wenn man dann Regionalbahn nimmt, S-Bahn sind es 40, 45 Minuten, dann bleibt die noch irgendwo liegen, dann geht die Klimaanlage kaputt, dann ist in Leverkusen irgendwas, dann steht man 40 Minuten in Leverkusen. Ich hatte tatsächlich vor 2 Wochen die Durchsage in Leverkusen, liebe Mitfahrende, ich bitte Sie weder zu schubsen noch zu spucken.
Oder zu spucken,
so, okay. Was ist los? So.
Gott, oh Gott.
Die Nerven liegen blank, auch bei den Fahrern.
Aber Leverkusen war natürlich nur, das ist ja das Einzugsgebiet von Karl Lauterbach, also nicht spucken, also das wegen der Omikron. Darum natürlich nur spucken, ist generell völlig in Ordnung, aber jetzt in Corona-Zeiten muss man aufpassen, ne? Alles klar.
Das gibt's doch gar nicht.
Paramount Streaming Chief Tom Ryan talks Global Expansion, New Originals. Variety meldet das, der Mediendienst, der Branchendienst. Was kündigt der Mann da an, der Paramount Streaming Chief? Finde ich auch interessant. War das nicht früher irgendwie der Titel für indigene Völker? Ich weiß es auch nicht. Paramount Plus, was ist das? Ein weiterer Streamingdienst? Was erwartet uns da?
Das ist noch ein Streamingdienst, der im Winter kommen soll. Paramount Plus, also genauso wie Disney Plus oder Netflix, einfach das ganze Kino- und Filmprogramm von Paramount. Also das ist, darf man nicht unterschätzen, das ist eine ganze Menge, also zum Beispiel die ganzen Tom Cruise Sachen, das ist alles Paramount,
genau,
Star Trek ist Paramount, auch dieses ganze Viacom-Imperium, das ist MTV, Comedy Central, SpongeBob, also da gibt es eine ganze Menge. Das ist halt für Normalsterblichen nicht so sichtbar wie Disney, wo man direkt 10 Marken im Kopf hat, aber das ist ein riesiger Katalog. Also es ist eigentlich die letzte große Medienmarke, die jetzt ihren Streamingdienst an den Mann bringt. Also die andere wäre HBO Max, das ist das Warner-Imperium, mhm. was in Deutschland erst 2025 kommt,
ja.
weil Warner den Fehler gemacht hat, die meisten Sachen an Sky zu lizenzieren für viel zu lange Zeit, der aber eigentlich auf dem Rest der Welt schon überall ein Start ist. Deswegen Paramount ist quasi das letzte große Medienkatalog-Imperium, was jetzt seinen Streamingdienst startet.
Was soll das Ganze kosten?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich vermute auch ein Zehner, mhm. aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Disney Plus kostet, glaube ich, irgendwie 4,99 oder so, ne? Kann das sein?
Ist das nicht mehr? Ich bin mir gar nicht... Nee, ich glaube, Disney ist 15,
echt?
Oder?
Oder muss ich nochmal meinen Account checken, weil ich habe mich nämlich da irgendwann mal angemeldet und daran kann man es eigentlich ja schon wieder sehr, sehr gut sehen. Das ist ja jetzt, dann hast du einen neuen Streamingdienst und jetzt stellt sich natürlich langsam die Frage, wie viele will man denn eigentlich noch haben? Also dann gibt es Netflix, es gibt also jetzt mal für den in Anführungsstrichen normalen Haushalt, ja, hast du irgendwie Netflix, du hast Amazon Prime, dann hast du vielleicht noch Disney, vielleicht noch Apple für die ganz Verwegenen und dann kommt vielleicht noch so ein DAZN-Abo dazu und Sky. So, dann liegst du irgendwie, weiß ich nicht, im Monat dann schon bei 70, ja. 80, 90 Euro oder so. Wie viele einzelne Streaming-Kanäle verträgt denn überhaupt so ein Haushalt auch jetzt mal auf Grundlage dessen, dass Energie ja auch immer teurer wird? So, das gilt ja übrigens nicht nur für Deutschland, das gilt ja auch für die USA.
Ja.
Also in dieser Zeit mit einem neuen Streaming-Dienst um die Ecke zu kommen, dass nochmal zusätzlich irgendwo Geld abgezogen wird, wo läuft das denn drauf hinaus?
Das ist eine interessante Frage. Also einerseits muss man sagen, das ist jetzt definitiv der Anfang vom Ende der Streaming-Zeit. Weil auch gerade die deutsche Perspektive ist interessant. Ich weiß, damals als Netflix der einzige Streamingdienst war, den man hierzulande haben konnte,
ja.
da war das ja für viele so, okay, ich brauche praktisch kein lineares Fernsehen mehr, ich hole mir Netflix und da ist wirklich alles, was ich brauche.
Ja.
Klar, da ist nicht alles, aber da sind Friends, da ist Seinfeld, da sind super viele alte Filme.
Kollege Ralf Kabelka, als ich bei der Heute-Show saß, da hatte Ralf Kabelka mir das quasi gepitcht und ich war völlig begeistert, kannte den Begriff Netflix schon, habe mich aber nie damit befasst und habe dann gedacht, naja komm, für welchen Scheiß gibst du sonst alles einen Zehner aus, dann nehme ich das doch auch mal. Und so ging es los.
Ja. Genau, und damals die Assoziation war ja, okay, das ist Spotify für Serien und Filme. Mhm. Und deswegen dachte man auch, so, okay, das ist doch ein super Deal. In der Zukunft meines Lebens bezahle ich 10 Euro und werde die ganze Zeit super unterhalten. Mhm. Filme, Serien, alles abgedeckt für 10 Euro.
Ja.
Irgendwann hat man dann gemerkt, dann ist die Konkurrenz aufgewacht, dann gab es Disney, dann hat Amazon angefangen, dann kamen alle dazu und haben auch ihre Ware zurückgeholt. Weil am Anfang, als es nur Netflix gab und als die klein waren, haben die Streaming unterschätzt und haben alle ihre Sachen rauslizenziert. Deswegen gab es dann da The Office und Friends und Seinfeld, was ja alles keine Netflix-Produkte sind.
Ja.
Irgendwann haben die anderen dann nachgezogen, haben ihre eigenen Streaming-Dienste gemacht, haben ihre Ware zurückgeholt. Und jetzt entwickelt sich das so, dass man auf einmal schon denkt, das ist eigentlich so wie früher. Ich mache den Fernseher an und ich habe nicht mehr quasi diese eine Oberfläche, wo mir das kuratiert angeboten würde, sondern ich muss mich wieder entscheiden.
Mhm.
Gucke ich auf Apple, gucke ich auf Amazon, gucke ich auf irgendwas.
Ja.
Und jetzt dreht sich finanziell natürlich die Rechnung komplett um. Ne? Und gerade aus deutscher Perspektive, weil diese Konzerne sind natürlich alle amerikanisch. Und die amerikanische Denke bei diesen Sendern oder Streamingdiensten ist nicht, wir konkurrieren mit Spotify, sondern wir konkurrieren mit dem Cable Bundle.
Mhm.
Also damals, wenn man in den USA Fernsehen gucken möchte, braucht man dieses Cable Bundle. Also man kriegt irgendwie den Kabelanschluss und da ist das ganze Programmangebot schon mit drin.
Ja.
Deswegen kostet es nicht wie hier irgendwie 30 Euro, sondern das Schrottigste ist, glaube ich, $50 und dann geht es hoch bis $180, wenn man noch so
ein Programm
drin hat.
Okay.
Ja. Teuren Sachen. Und jetzt muss man sich bewusst sein, das ist eigentlich die Referenzgröße für all diese Streamingdienste. Also die denken nicht so, ey komm, hier, wir konkurrieren um die 10 Euro, die Leute bereit sind, für das Streaming zu zahlen, sondern wir konkurrieren um ein Budget von vielleicht 100 Euro, bei manchen Leuten 120 Euro, um den quasi Serien anzubieten. Und das ist natürlich aus deutscher, also aus amerikanischer Sicht ist es immer noch ein guter Deal, weil man verschiebt nur sein Geld. Aus deutscher Sicht ist natürlich so, ey, wow, ich hatte früher Fernsehen, war mehr oder weniger umsonst, weil es werbefinanziert war. Ich gebe ein bisschen Gebühren für ARD und ZDF an, aber ansonsten zahle ich hier nichts. Und jetzt kommt auf einmal dieser riesige Batzen dazu, der auch jeden Monat größer wird. Und all diese Dienste haben irgendwie tolle Sachen am Start, die man irgendwie sehen will. Das heißt, es wird auf Dauer, glaube ich, echt kompliziert, sich darum zu drücken, dass der eigene Film- und Serienkonsum deutlich teurer wird.
Ist es vielleicht so, dass demnächst einfach größere Streaming-Dienste fusionieren, um einfach gebündelt dann Dinge anbieten zu können, um es den Leuten auch als Entscheidung abzunehmen? Also anstatt, dass man sagt, ich zahle 2x10 Euro für den Streaming-Dienst A und den Streaming-Dienst B, sondern zahle künftig nur 15 für einen Zusammenschluss von zweien?
Ja. Mit Sicherheit. Also das kann man auch in vielen anderen Branchen beobachten. Es gibt immer dieses Phänomen, so bündeln, um eine Branche umzudrehen und dann wieder entbündeln, um Branchen umzugehen. Also wenn man zum Beispiel guckt, so ich weiß nicht, ich bin als Kind noch, wenn ich irgendwas basteln wollte, musste ich dann in die Stadtbücherei gehen, um zu gucken, gibt es ein Sachbuch zum Thema Fahrräder reparieren, Kanus bauen, Bonsai-Bäume machen oder so. Ich hatte absolute Hobbys. Heutzutage ist das alles ein YouTube-Tutorial. Das heißt irgendwie, YouTube konkurriert nicht nur mit RTL, sondern YouTube hat einfach auch einen großen Teil der Sachbuchbranche quasi getötet, weil man heute ja nicht mehr, ich brauche jetzt ein Sachbuch zum Thema, ich kann mein Fahrrad reparieren, sondern das ist ein Klick auf YouTube. So. Ja. Das ist halt eine Entbündelung von Sachbüchern. So. Und in gewisser Hinsicht hat Netflix so das lineare Fernsehen irgendwie entbündelt, weil es nur die besten Sachen aus der ganzen Branche rausgezogen hat. So. Also ich habe Seinfeld, Friends, The Office, nicht die ganzen blöden Sachen, die keiner sehen wollte, sondern nur den geilen Kram. Und das neu gebündelt. Ne? Und jetzt bewegt sich die Branche wieder in eine andere Richtung, hat eigentlich, die Branche kommt zurück und hat wieder Netflix entbündelt und wird total übersichtlich. Und jetzt ist an der Zeit, wie du sagst, dass eigentlich irgendjemand, weil es ist absehbar, dass nicht jeder dieser Dienste diese Zukunft überleben wird. Vor allem nicht die Deutschen. Also ich glaube, sowas wie RTL Plus oder wie heißt diese ProSiebenSat.1-Sache?
Richtig.
Ja, siehst du merkst, wie erfolgreich es ist.
Join, ne? Join, genau, was? Ja. Join, richtig. Genau. Join habe ich mir nur einmal zugelegt für diese Olympiastadion-Doku, die dann vor 2 Jahren lief.
Ja, siehst du, ja, jeder hat diese Geschichte. Ich habe einmal reingeguckt gegen oder ich hatte mal einen freien Monat für oder.
Exakt, genau.
Ja. Aber das ist also die haben alle mal irgendwas Cooles gemacht, aber auf Dauer ist es natürlich nicht darstellbar, dass die gegen Netflix und Disney und Apple und so weiter konkurrieren. Das heißt, ich glaube, die werden am ehesten irgendwie entweder zusammenfallen oder die Not verspüren, sich irgendwie zusammenzutun und sich irgendwie bündeln zu lassen von irgendjemandem Großen.
Es wird ja vor allen Dingen, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, für Streamingdienste wie zum Beispiel Netflix, die ja das erste Mal einen Rückgang hatten. Die hatten, glaube ich, zwischenzeitlich mit 2 Millionen neuen Abonnenten gerechnet und dann waren es plötzlich 200.000 weniger User und Userinnen. Also der Druck ist ja immens hoch, immer wieder so, wie sagte Steve Jobs, one more thing zu kreieren.
Ja.
Was kommt da? Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass da der nächste Hit von Netflix gelandet wird?
Ich glaube, der nächste Hit von Netflix ist, also da würde ich mein ganzes Geld drauf wetten, dass da wieder irgendwas kommt, was sehr viele Leute sehr, sehr toll finden. Das Netflix-Problem ist eigentlich ein anderes, ne? Weil man natürlich gestartet ist in einem Markt, der komplett Netflix gehört hat und überhaupt nicht diversifiziert war. Mhm. Also du weißt aber, Netflix ist das Angebot für alle.
Ja.
Und das heißt, jeder, also du und ich und alle anderen hatten das Gefühl, ey, Netflix ist ein Dienst für mich. Die haben coole Sachen für mich.
Ja.
So. Und jetzt, je mehr Player in den Markt reinkommen und je mehr Konkurrenz es gibt, desto mehr größer ist der Druck für Netflix, sich zu diversifizieren und zu sagen, so die Frage zu stellen, wer sind wir eigentlich? Mhm. Und so wie ich Netflix von außen darnehme, würde ich sagen, so, also die deutsche Referenzgröße ist das RTL der 90er. Mhm. Wir sind einfach mega tief im Mainstream drin. Wenn man Netflix pitcht, dann geben die einem mit, so, ey, unser Zuschauer, unsere Zuschauerin, die haben beim Gucken immer eine Hand in der Popcorn-Tüte. Ja, die andere Hand ist keine Ahnung, aber eine Hand in der Popcorn-Tüte. Was natürlich eine Ansage ist. Okay, das ist hier Blockbuster, das ist großes Kino, hier wird, also die Farben sind poppig, es ist knallt, es geht einmal was gut.
So. Squid Game beispielsweise,
genau,
ne?
Das ist Squid Poppige Game Farben, und knallt, genau. Und das bringt jetzt natürlich mit sich, dass die Leute, die am Anfang angefangen haben, Netflix zu gucken, weil sie irgendwie David Fincher für einen guten Typ halten und House of Cards gerne geguckt haben und so weiter. Und auch vor allem all diese, Netflix hat ja einfach diese Power-Moves gemacht. Also jedem, der irgendwie Rang und Namen hat in Hollywood, einfach mal einen LKW mit Geld vor die Tür gestellt, kosten sie und so weiter, um zu sagen, so, ey, Passion Project, mach bitte, nimm hier, komm. So. Und deswegen, wir alle haben angefangen zu Netflix zu gucken, also irgendwie ist es, also es ist nicht Arthouse, aber da ist schon viel cooler Kram dabei und Netflix ist für mich. Und jetzt, wo Netflix damit anfängt, sich einfach das eigene Profil zu schärfen und zu sagen, so, nee, wir sind nicht für alle, sondern wir sind der Mainstream, fallen natürlich viele Leute links und rechts runter. Und ich höre das immer mehr von Kolleginnen und Kollegen, die sagen so, ey, wenn ich einen Streamingdienst kündigen müsste, wäre der erste Netflix, weil da zu wenig für sie dabei ist. Und das ist gar keine qualitative Aussage, weil die haben ja genug Hits und es kommt jeden Monat irgendwas dazu, was irgendwie ein Straßenfeger ist. Aber was dahinter steht, ist, es kommt immer weniger dabei raus, was für mich ist. So, wo ich denke, da fühle ich mich abgeholt. Stattdessen gucke ich jetzt HBO Max oder gucke Apple TV Plus und denke so, ah, das ist mein Sender. Das ist ein bisschen mehr Boutique, ein bisschen künstlerisch wertvoller, ein bisschen, bisschen edgy, ein bisschen ausgesuchter. Da fühle ich mich wohl. Und das ist jetzt natürlich diese Häutung, die durch die Netflix durch muss, dass man einfach sagt, okay, wir sind nicht mehr die mir aber waren. Mhm. Und es bringt zwangsläufig mit, dass man viele Leute enttäuscht.
Du hast ja RTL gerade schon angesprochen und da läuft am Samstagabend, am heutigen Samstagabend, da die Folge läuft eine Sendung namens Ich setz auf dich, moderiert von Guido Kanz und ich will dich kurz informieren, was das Konzept dieser Sendung ist, denn dort treten 7 KandidatInnen mit einzigartigen Wetten an. Vor jeder Wette setzt ein 3-köpfiges Promi-Panel Geld und entscheidet, machbar oder nicht. Da würde ich jetzt sagen, das ist ein Konzept, also das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ne? Sind übrigens dabei Sonja Zietlow, Mozi Mabuse und Mario Barth. Die wollen dann gucken, ob sie Wettglück haben. Und es gibt am Ende sogar auch mit einer Wette einen Publikumsliebling des Abends. Und da muss ich sagen, das finde ich gut, dass im Jahr 2022 eine solche Sendung mal erfunden worden ist, oder? Ist das auch Ausdruck der...
Das ist die Illusion, auf die wir eigentlich gewartet haben, so die letzten Jahre. Also ich glaube jetzt,
absolut richtig.
RTL ist endgültig zurück.
Und dann kommen wir mal zu jemandem, der möglicherweise irgendwann sagen wird, Moment mal, so eine ähnliche Sendung habe ich doch auch schon mal moderiert.
Gucken mal, wer da spricht.
Thomas Gottschalk im Interview, die junge Generation heute, es ist so weich gekocht und sie sind so ängstlich. Das sagt Tommy Gottschalk der Süddeutschen. Thomas Gottschalk erklärt, warum er keine Influencer mag, man Tom Cruise bei Wetten, dass nicht über Scientology ausquetschen kann und wie er den Bösewicht im neuen Minions-Film spricht von dem großartigen David Steinitz, der ihn interviewt hat. Und es geht schon los mit der Frage, Herr Gottschalk, da kommt Gottschalk, bitte sagen Sie mir, dass wir nicht über meine Haare sprechen müssen. Oh je, so schlimm. Ja, seit ich die Kurzhaarfrisur habe, werde ich nur noch danach gefragt. Ja, Interview mit Gottschalk, wie so häufig, sehr unterhaltsam, finde ich, sehr witzig, hängen geblieben ist, dann doch am Ende, klar, für die Ticker, für die Eilmeldung, aber dann nur quasi die Information, Thomas Gottschalk hadert mit der Jugend, weil die alle so ängstlich sind und sich nichts mehr trauen würden. Das finde ich ein bisschen unfair, da in diesem Interview auch wirklich ein paar sehr unterhaltsame Dinge gesagt hat, wie eigentlich in fast jedem Interview mit Gottschalk. Aber es ist auch ein bisschen die moderne Aufmerksamkeitsökonomie, dass am Ende aber dieses Zitat dann so hängen bleibt und geteilt wird. Hast du das Interview gelesen?
Ich habe es gelesen, ja. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich würde gern mal mit den JournalistInnen reden, die es geführt haben, weil mich interessieren würde, wie lange man mit ihm reden muss, um so viel Kondensat rauszubekommen.
Ja, ja.
Ich habe es tatsächlich gerne gelesen. Ich finde es relativ auf den Punkt, teilweise sehr gut beobachtet von ihm. Es ist irgendwie ein reicher Schatz Anekdoten, den er immer mitbringt. Und ich glaube, je älter wird, desto mütiger wird er auch, einfach mal so Sachen auszupacken. So, wie war das mit Harrison Ford im Flieger und so weiter.
Ja.
Und den Eindruck hat man ja oft nicht, wenn man ihn live sieht. Mhm. Weil das dann oft einfach so einfach viel Geplauder, diese Wasserfalltaktik, einfach mal Leute zuquatschen, auch sehr viel Egozentrismus. So. Mhm. Und wenn man das Interview liest, dann merkt man so, nee, da ist, also er ist auch ein ganz guter Beobachter.
Ja.
Er zieht manchmal natürlich die falschen Schlüsse, aber er sieht schon viel von der Welt.
Ja, tatsächlich. Also wir hatten ja kurz vorher getextet, da hast du auch sehr von dieser Beobachtung geschwärmt. Unter anderem, ich zitiere einfach mal Gottschalk, ich muss da immer an zwei Begegnungen mit Harrison Ford denken. Einmal habe ich ihn mit seiner Familie im Londoner Zoo gesehen. Da hat er Pizza für die Kinder geholt und dann kamen die Wespen und alle waren gestresst und haben gestritten. Ja, da bringst du ja auch nichts, wenn du Indiana Jones bist. Ein anderes Mal hat Ford, der ja auch Pilot ist, den Regisseur Wolfgang Petersen, dessen Frau und mich nach Los Angeles in seinem Flugzeug mitgenommen. Petersens Frau hat aus Versehen etwas Rotwein verschüttet. Ford saß dann verzweifelt schrubbend am Boden. Der Fleck hat ihn wahnsinnig gemacht. So stellt man sich Hollywood-Stars eigentlich auch nicht vor. Das war nichts für mich. Außerdem hatte ich nie den Drang, mich schauspielerisch zu beweisen. Ja, das ist ja genau diese Beobachtungsgabe, von der du gesprochen hast. Ich glaube, wenn er hat ja zwei Autobiografien veröffentlicht, natürlich zwei. Wenn er jetzt einfach nur ein Buch rausbringen würde, in dem er nur solche Beobachtungen schildern würde, ich glaube, da käme auch ein ganzes Buch zusammen. Also wenn er mal nicht gezwungen wäre, nur über sich zu sprechen, sondern all diese Dinge schildern würde, wäre das, glaube ich, auch eine ganz spannende und lesenswerte Angelegenheit. Bei Gottschalk finde ich es interessant, weil ich gerade sagte, dass dieses eine Zitat dann hängen bleibt. Da muss er natürlich jetzt wirklich aufpassen. Er sagte jetzt auch zuletzt in einem Gespräch mit Deutschlandfunk Nova, mit Tom Westerholt, dass er natürlich jetzt nicht hier, ich möchte nicht der meckernde alte Onkel werden. Aber wenn du natürlich dich immer wieder dabei erwischen lässt, dass du über die Jugend sprichst und das, was sie alles nicht können oder nicht dürfen oder nicht mehr möglich ist, dann gerät man natürlich wahnsinnig schnell in dieses Fahrwasser. Und das ist für einen eigentlich doch so frischen Geist wie Thomas Gottschalk nicht das, was er von sich gerne lesen will, schätze ich mal.
Ja, es ist ein bisschen schade, weil man natürlich merkt, der wird auf eine bisschen schlechte Art alt. Weil ich finde so grundsätzlich, so eine Beobachtung von jemandem wie ihm über die aktuelle quasi Medienpipeline und Entertainment-Pipeline ist ja wahnsinnig interessant, weil er referenziert ja auch noch irgendwie Mike Krüger, mit dem wir die Supernasen-Filme gemacht haben. Und ich denke immer so, wie interessant das ist für diese Leute, damals Karriere gemacht zu haben. Weil du hast ja keinerlei Struktur. Heutzutage, wenn du sagst, ich möchte ins Fernsehen, ich möchte ein Star werden, ich möchte Comedy machen, du hast sofort 1000 Kanäle. Du kannst TikTok machen, du kannst YouTube machen, du kannst Facebook, Instagram, du kannst dich in Berlin, in Köln auf Open Mics stellen. The world is your oyster. Ja. Du kannst überall hin.
Ja.
So, Mike Krüger in den 70ern, was hat der denn? Also du musst irgendwie was in der Bar fragen, kann ich hier mal spielen? Ist es okay, wenn ich da die Bühne, wahrscheinlich gibt es gar keine Bühne. Ne? Und dann, keiner ist da wegen ihm. Keiner ist da, weil er irgendwie Comedy sehen will. Mhm. Alle sind zu, weil wir was trinken müssen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz andere Schule, die auch viel weniger kommerziell ist. Das Interessante, also das Gute heutzutage ist ja, dass du all diese Kanäle schon hast. Dir steht alles zur Verfügung. Du hast früher, ich weiß noch, wie wir in den 90ern, du musst dir einen Camcorder leihen, wenn du mal einen Sketch mit einem Schulfreund drehen willst. Heute hat jeder
das kenne ich auch noch alles.
Platz quasi in der Tasche.
Ne? Ja.
Aber der Nachteil ist natürlich, es ist komplett durchkommerzialisiert. Und ich glaube, diese Vorsichtigkeit, die er der Jugend vorwirft, ne, und aber zu wenig Traute haben, das liegt natürlich auch daran, dass man schon, also wahrscheinlich im Alter von 10 Jahren hat man schon 20 Shitstorms gesehen.
Ja.
Und man betritt diese Bühne und weiß sofort, okay, das ist, es kann sofort, also man will ja auch, dass es viral geht, aber es kann auch viral gehen.
Ja.
Und man denkt sofort mit und man weiß auch, es geht ums Klickzahlen, es geht um Reichweite. Also wenn junge Leute darüber reden, die haben ja auch all diese, also ich habe ja schon Schülerinnen und Schüler gehört, die über Reichweite geredet haben. Die sind
Wahnsinn,
dann in der dritten Klasse und reden über Reichweite.
Ja.
Und das ist ja super interessant. Und das von so jemandem wie Gottschalk zu hören, finde ich wahnsinnig spannend. Mhm. Schade ist dann, dass er natürlich die falschen Schlüsse daraus zieht und also quasi nur die Nachteile sieht und nicht die Vorteile. Und ich glaube natürlich auch, dass er darauf guckt, wie auf einfach ein Meer, in dem für ihn alles gleich aussieht. Weil man könnte ja auch sagen, so, also man könnte ja auch seine Hochzeit im 80er, 90er, guckt man auf die Fernsehbranche und es ist immer so, in jedem Medium ist immer 80% Schrott.
Mhm,
und dann sind 15% gut und 5% toll.
Ja.
So. Und ich glaube, er guckt jetzt so auf diese neue Welt und sieht nur den Schrott und sieht nicht die tollen Sachen.
Mhm.
Und das macht es schade.
Ja, total. Übrigens hat, was du gerade angesprochen hast, was Mike Krüger angeht, ich hatte, jetzt kommt so ein klassischer Landsatz, ich habe vor kurzem mal mit Malik Harris darüber gesprochen, aber der war im Kölner Treff zu Gast und der erzählte halt eben auch von vielen Auftritten, in denen er in einer Bar gespielt hat, wo halt einfach nur zwei Leute waren, ne? Und auch von diesen zwei Leuten auch nur ein Leut ihn hören wollte. Das heißt, diese Entwicklung, diese Karrierewege gibt es durchaus auch noch, auch wenn sie dann vielleicht möglicherweise schneller in einem riesigen Erfolg enden. Das kann durchaus sein. Also abgesehen davon, dass der ESC für Malik Harris jetzt nicht gerade glanzvoll verlaufen ist, war es ja insgesamt ja trotzdem irgendwie eine gute Zeit und auch ein riesiger Aufmerksamkeitsboost. Was Gottschalk angeht, was man ihm natürlich immer wieder anmerkt, ist, dass er eigentlich eine tiefe Sehnsucht danach hat, dass und das will ich jetzt gar nicht bewerten, sondern dass einfach ungestrafter wieder Blödsinn geredet werden muss.
Mhm.
So, das ist in gewisser Hinsicht auch vielleicht gar kein verkehrtes Plädoyer, wenn man sagt, dass die Leute insgesamt vielleicht sich ein bisschen entkrampfen müssen und nicht Angst haben müssen, für jeden falschen Satz sanktioniert zu werden. Da würde ich natürlich mitgehen. Auf der anderen Seite würden natürlich viele Leute sagen, ja klar, aber wenn du so einen Schwachsinn erzählst wie bei der letzten Instanz, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn natürlich dann auch etwas Entsprechendes zurückkommt.
Mhm.
Und irgendwo dazwischen bewegt man sich dann ja.
Ja.
So, ich verstehe seinen Angang, dass er sagt, naja, wir haben halt, ich habe immer so geredet, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und das wünscht man sich natürlich grundsätzlich von der Showbranche auch, dass jetzt nicht, weil das haben wir ja im Fußball oder in anderen Branchen auch, dass man natürlich dann immer sich darüber ärgert, dass alle so stromlinienförmig reden, eben halt aus Angst vor Shitstorms. Wobei ich mittlerweile, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe das Gefühl, dass der Shitstorm als Institution so langsam seine Wirkmacht verliert. Weil so Andy Warhol-mäßig, jeder hat mal seine 15 Minuten Shitstorm gehabt. Es wird dann halt auch so inflationär.
Mhm.
Dass ich langsam das Gefühl habe, dass die Angst vor einem Shitstorm abebbt, weil einfach zu viele kommen für zu viele Personen und so automatisch natürlich die Wirkmacht, der Wert des einzelnen Shitstorms auch einfach nachgelassen hat.
Ah, interessante Beobachtung.
Mhm.
Also ich finde ja auch interessant, darüber, es taugt ja auch nicht jedes soziale Medium für den Shitstorm. Ne? Also das beste Shitstorm-Medium ist ja nach wie vor Twitter, einfach weil es am leichtesten vervielfältigbar ist. Du kannst es retweeten.
Absolut.
Und es geht so wie ein Lauffeuer, ne?
Ja.
Shitstorm bei Instagram ist schon deutlich, deutlich schwieriger. Shitstorm bei YouTube deutlich schwieriger.
Mhm. Ja.
Und ich habe keine passende Studie dazu, aber in meinem privaten Umfeld und so im eigenen Erleben habe ich das Gefühl, so auch Twitter fängt gerade an, so diese ersten Facebook-Symptome zu entwickeln, ne? Wo man merkt, so es gibt so eine Enttäuschtheit bei Leuten, es gibt so eine Müdigkeit, irgendwie dieser opake Algorithmus, wo man das Gefühl hat, so irgendwie manchmal tweete ich gute Sachen, keiner liked die, sehen die Leute die überhaupt.
Ach so. Was
passiert? Oh. Oh, ja. Oder auch diese Wut. Also das ist natürlich auch, wo wir vorhin waren, die binäre Weltsicht.
Ja.
Man einfach merkt, so das ist einfach so ein sehr platter, manchmal natürlich angemacht, manchmal sind Sachen binär, aber oft halt nicht. Und das ist halt oft ein sehr platter Umgang mit der Realität, der natürlich auch einen schnellen Ermüdungseffekt hat, weil es ist so wie zu viel Zucker essen, zu viel Actionfilme gucken.
Ja.
Immer durchschaut man das System und denkt so, okay, ist das nicht Zeitverschwendung? Kann ich jetzt nicht einfach auf den Balkon setzen?
Ja.
Also ich glaube, das wird im besten Fall den Shitstorm weiter abschwächen.
Ich musste nur wirklich sehr schmunzeln im Zusammenhang mit dieser Melnik-Bandera-Geschichte, dass ein relativ bekannter Twitterer, der über Wochen weg gewesen ist, weil er, ich zitiere, so müde war von allem und er das alles auch nicht mehr konnte, dass er nach langer Zeit der Abstinenz wieder da war und das Erste, was von ihm kam, war direkt auf Melnik, schämen Sie sich, wo ich dachte, ja, genau, Classic Twitter, also einfach ermüdet von allem und du kommst zurück und das Erste, was du machst, um wieder das Licht der Öffentlichkeit zu erblicken, ist, dass du erstmal jemand anderen sagst, schämen Sie sich. Das war für mich wirklich so ein klassischer Twitter-Reflex, wo ich dachte,
ich würde jetzt gerne Thomas Gottschalk fragen. Wird Thomas Gottschalk sagen, ich bin müde? Ich glaube nicht. Thomas Gottschalk wird immer sagen so, hey Leute, hier.
Ja, hier, ich bin doch da. Ja, also, ja, alles Gute.
Das Kleingedruckte.
Buchempfehlung, die Sachbuch-Bestenliste für Juli, August. Gute Menschen, mysteriöse Moose und falsche Freiheiten. Das sind unsere Sachbuchempfehlungen für die beiden kommenden Monate. Das kann man der Zeit entnehmen. Da ist unter anderem auf 1 ein Buch von Armin Falk, warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein. Niemand würde von sich behaupten, ein schlechter Mensch zu sein, denn wir erinnern uns an Gutes, während wir Schlechtes verdrängen. Der Verhaltensökonom Armin Falk zeigt, warum es uns nicht gelingt, auf Ökostrom umzustellen oder an Arme zu spenden. Seine Forderung, Gesellschaften so zu verändern, dass schlechte Handlungen bestraft, gute belohnt werden. Ja, das ist eines dieser Bücher. Auf Platz 4 ist ein Buch namens Verbot und Verzicht. Und auf Platz 5 die Mutter der Erfindung. Also da ging es darum, dass speziell Erfindungen, wenn sie weiblich geprägt waren, selten auf große Zuneigung seitens der Öffentlichkeit stießen. Und ich habe jetzt diese 3 nochmal rausgenommen, weil man merkt, wenn das die besten Listen anführt, dann merkst du natürlich auch, welche gesellschaftlichen Themen die Menschen so umtreiben. Mhm. Sind es Themen, mit denen du dich auch beschäftigst oder sagst du, das brauche ich jetzt privat nicht auch noch?
Nee, absolut. Also gerade also alle 3 eigentlich, ne? Also ich denke, gerade dieses Bestrafen-Thema, wir haben ja am Anfang kurz, ich habe ja direkt das Wort Flugscham, glaube ich, irgendwo untergebracht.
Ja.
So Klimakrise beschäftige ich mich echt viel mit und zermartere mir auch viel den Kopf darüber, wie man damit umgeht, wie man das löst. Mhm. Hatte ich auch gerade wieder beruflich damit zu tun, also einmal das zu bearbeiten. Und ich finde es enorm schwierig, da irgendwie zu Hebel zu finden, weil
ja
eigentlich sichtbar ist, wir verkacken das gerade, wir schaffen es nicht, wir sind viel zu langsam.
Ja.
Und ich bin da auch, glaube ich, manchmal ein bisschen zu radikal oder habe auf jeden Fall eine gewisse Wut in mir. Und ich frage mich immer so, was muss ich machen, was kann ich machen? Und ich bin immer wieder total ratlos, weil ich weiß, okay, ich kann jetzt mich irgendwo hinstellen, Leute anschreien, aber das hilft auch nicht. Ne?
Ja, das stimmt.
Dieser langsame Weg ist schon der hilfreichere und der bessere, aber auf der anderen Seite weiß man natürlich, wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Mhm. Ne? Und das ist dieses Dilemma, in dem wir stecken.
Ja.
Und das mich sehr, sehr ratlos macht. Ich habe da überhaupt keine Antwort, aber was ich immer wieder sehr frustrierend finde.
Ja, also genau, vor allen Dingen der Klimaschutz trifft natürlich jetzt auf die möglicherweise ungünstigste Zeit der letzten 100 Jahre, denn eigentlich ist die Dringlichkeit ja allen bewusst, das ist offensichtlich. Dann hast du aber globale Themen, die das Thema Klimaschutz derzeit überlagern in Sachen Schreckensimpulse, die da gesetzt werden. Und dann hast du jetzt auch noch im Sommer 2022, zumindest in Deutschland und wahrscheinlich auch in anderen Teilen der Welt, dieses Gefühl von, ich will jetzt mal was für mich tun. Mhm. Also Pandemie 2 Jahre plus, wer weiß, wann der Irre den Atomknopf drückt. Ich will jetzt eine Weltreise machen. Ich will jetzt nochmal was von der Welt sehen. Jetzt ist es auch mal an der Zeit, dass wir auch mal an uns denken, Uwe. Und genau in dieser Zeit, wo eigentlich ja die Selbstbeschränkung, im Zweifel auch die lustvolle Selbstbeschränkung zum Abwenden des Klimawandels bzw. der Klimakatastrophe, dass das einsetzen müsste, genau in dieser Zeit hast du jetzt dieses Gefühl und auch noch die gesamte Intelligenz der Erde wird gerade eingesetzt, um neue Waffensysteme zu entwickeln oder zu verkaufen. Das ist ja für Menschen, die sich dem Klimaschutz als vorderstes Ziel verschrieben haben, muss das ja doppelt frustrierend sein.
Ja, definitiv. Also auch interessant, was das alles mit sich bringt an Konsequenzen so für oder einfach das Nachdenken über unser demokratisches System, ne? Weil niemand von uns wird sagen, so Demokratie ist eine schlechte Staatsform. Aber es ist natürlich interessant zu sehen, wie diese Form an einem Problem wie dem Klimawandel oder in der Klimakrise scheitert. Ne? Weil natürlich so die langsamen Mühlen all dieser Prozesse, so okay, wir bilden uns eine Meinung, dann diskutieren wir darüber, dann stimmen wir ab, dann dauert es wieder 4 Jahre, dann stimmen wir wieder ab. Dann natürlich auch in einer Welt, die immer populistischer geworden ist, also nicht nur das kann man nicht nur der Politik mehr vorwerfen, sondern auch uns BürgerInnen, denn den Medien natürlich, und fast alle Anreize innerhalb dieses Systems so setzt, dass es eigentlich besser ist, das nicht auszusprechen, wie heikel die Lage ist und wie sehr der Uhrzeiger schon kurz vor 12 steht. So.
Total, ja.
Und also je länger man drüber nachdenkt, desto depressiver muss man eigentlich werden, ne? Weil wir haben natürlich irgendwie das beste System, was wir uns ausgedacht haben, aber in dem Fall reicht es nicht und bedient sogar Anreize, die, glaube ich, die definitiv aktiv dazu beitragen, dass wir es wahrscheinlich nicht schaffen werden, rechtzeitig quasi die Klimawende zu schaffen.
Genau, das ist ja etwas, was beispielsweise Vertreter und Vertreterinnen der grünen Jugend wahnsinnig machen. Ne? Die sehen jetzt ihre Partei, die Grünen, in der Regierung, in der Ampelregierung, machen sie auch sehr gut soweit, aber sehen halt, dass das, was die Grünen in die Regierung einbringen, natürlich nicht ansatzweise ausreichend ist, um die hochgesteckten Ziele zu erreichen. Und genau das, was du sagst, Demokratie ist mit Abstand die beste Staatsform, die wir zur Verfügung haben. Aber wenn du, ich sage es mal aus der subjektiven Perspektive heraus, merkst, das bedeutet, dass die Mühlen zu langsam mahnen, denn der Satz, der immer kommt, ist, wir haben ja keine Zeit, dann kann ich das natürlich an den Rand des Wahnsinns drängen und nur aus der subjektiven Perspektive heraus kann ich natürlich dann auch nachvollziehen, warum sich junge Menschen in Berlin jetzt regelmäßig an die Fahrbahn kleben, wenngleich ich nicht glaube, dass das ein probates Mittel ist, um zumindest weite Teile der Bevölkerung für die eigene Sache zu begeistern. Ich bin offen gestanden sehr überrascht, dass es bislang noch nicht zu größeren gewalttätigen Eskalationen gekommen ist, in einer generell schon sehr, sehr überreizten und übernervösen Gesellschaft. Nachvollziehbar ist das alles, aber in gewisser Hinsicht auch unlösbar, wie du sagst.
Ja, leider ja. Also ich kann dir da leider nur zustimmen, weil ich auch wirklich überhaupt keine Idee habe, wie man da dran geht. Also vor allem ist es wirklich ein Zeitproblem. Ne? Ich habe natürlich eine Idee davon, wie man ein Bewusstsein dafür schafft. Also man merkt es ja auch selber. So, ich bin vor 10 Jahren Veganer geworden und bemühe mich immer, das keinem aufzudrängen und niemandem davon zu erzählen, auch um nicht diesem Klischee oder diesem Witz zu entsprechen. Und
du hast eine ganze Stunde durchgehalten, ohne es zu erzählen.
Das ist jetzt okay, jetzt habe ich es natürlich erwischt. Aber es ist fast thematisch. Ne? Das Interessante ist, dass man, obwohl ich nie davon erzähle, kriegen es Leute mit. Also wenn ich essen gehe, ich sage jetzt nicht, ich bin Veganer, ich brauche was, also ich gucke einmal in der Karte, was ist hier vegan, und wenn es nur dann das langweiligste Essen auf der Karte ist oder so. Aber man merkt, Leute kriegen es mit und fangen von alleine dann drüber nachzudenken. Und es gibt ja auch diese Studien, dass gute Ideen sich verbreiten wie Viren, also so ein bisschen so gute Ideen Corona. Und das kann ich tatsächlich in meinem persönlichen Umfeld sehen. So, dass selbst meine Eltern haben dann irgendwann angefangen zu sagen, okay, dann essen wir jetzt kein Fleisch mehr und so weiter. Und man merkt so, okay, das funktioniert. Und auch wenn man die Statistiken anschaut, alles Mögliche ist, Leute fahren mehr Fahrrad, Leute essen weniger Fleisch. Mhm. So, tendenziell geht die Welt in die richtige Richtung, aber natürlich viel zu langsam. So.
Ja.
Und das ist für mich tatsächlich ein Problem, auf das ich keine Antwort habe und das mich, auch gerade wenn ich dann wieder Leute sehe, die sich auf die Fahrbahn lege, wo ich dann auch manchmal denke, so, okay, vielleicht muss ich, also weil ich immer damit hadere, so, okay, was kann ich noch machen? Mhm. Also ich habe immer das Gefühl, ich mache zu wenig, ob ich mich schon viel damit beschäftige, wo ich das total nachvollziehen kann, dass gerade wenn man noch deutlich jünger ist als ich, dann diese Wut hat und dann, also diese Ausweglosigkeit sieht und dann einfach sagt, okay, scheiße, dann lege ich mich halt auf die Straße, weil was soll ich denn sonst machen? Alles andere hilft ja offensichtlich nicht.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Da kommen wir mal zu jemandem, der eher so auf der anderen Seite der Fahrbahn ist, der da nicht klebt. Post von Wagner.
Abschiedsbrief an den Verbrenner. Die EU hat seinen Tod beschlossen. Ab 2035 dürfen Diesel und Benziner nicht mehr zugelassen werden. Möglich, dass es der Welt besser geht. Mir nicht. Ich vermisse schon heute den Geruch des Benzins. War er süßlich? Er war ein Geruch, der auf der Erde nicht vorkommt. Benzin roch nach Freiheit. Ich tankte mein Motorroller, später mein VW. Es war schön, den Zapfhahn hineinzustecken und dann 100, 200 Kilometer hinauszufahren in die Welt. Tankstellen wird es in 13 Jahren nicht mehr geben. Nur noch Ladestationen. So vieles gibt es nicht mehr. Schwarz-Weiß-Filme, Schreibmaschinen, auf denen ich meine Artikel tippte. Das gute alte Wähltelefon gibt es nicht mehr. Überall Rauchen. Das Telefonhäuschen, Reiseschenks. Es gab einmal einen Mondscheintarif, wenn man nachts anrief. Ich vermisse die alte Zeit. Das will man doch einmal sagen dürfen. in unserer modernen Zeit. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Ja, dass er die alte Zeit vermisst, ist ein Satz, den hätte er jetzt nicht zwingend noch hinschreiben müssen.
aber diese Reihung von Maschinen, die er dann vornimmt, ja. Schreibmaschinen, so, weil ich so als Autor kann ich quasi den Mythos Schreibmaschine total nachvollziehen. Ja. Ich habe mir auch so in schwachen Momenten auf Flohmärkten und auf eBay 2 gekauft, aber wenn man wirklich damit arbeiten muss, merkt man sich, ja. Was für eine beschissene Zeit das war. Also, dass man einen Text schreibt und wirklich nachher die Finger voller schwarzer Farbe hat, einfach ja. Zwischendurch da mal hingreifen muss und irgendwas macht.
Ja.
So. Dann klemmt irgendwas, dann geht irgendwas kaputt, dann muss man, es ist furchtbar.
Ja, absolut. Versuch mal eine VHS-Kassette irgendwie zu spulen oder klick halt einfach irgendwie im Streaming-Dienst auf jede Minute, die du sehen willst. Ne? Also, es ist jetzt nicht alles schlechter geworden, das muss man auch sagen.
Ja.
Ja. Franz Josef Wagner. Ach, ich liebe ihn. Stefan, ich danke dir ganz herzlich.
Ja, ich danke
dir. Vielen Dank für die Einladung. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Wie schön, dass du da gewesen bist. Wenn du magst, komm doch gerne wieder.
Sehr, sehr gerne.
An dieser Stelle bleibt mir nur noch den großartigen Jakob Lund zu grüßen. Er hat nämlich heute Geburtstag. Dieser wunderbare Mensch, dieser feinsinnige Kerl. Und in Gesamt-Berlin sind sie heute natürlich zittrig unterwegs. Kein Barkeeper, kein Barista weiß, wen es heute treffen wird, wo er heute einfällt und zu seinem Ehrentage einen guten Espresso oder einen Lund-Groni trinken will. Es wird wahrscheinlich der Lokalpresse zu entnehmen sein. Herzlichen Glückwunsch und wir gehen jetzt ins Wochenende, oder?
Sehr, sehr gut. Ich schließe mich natürlich an die Glückwünsche.
Du bist ein feiner Mensch. Stefan, vielen Dank.
Sehr gerne.
Mach's gut.
Bis bald.
Tschüss. Bis bald. Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.